Erfolg haben. Jeder Mensch wünscht sich, Erfolg zu haben. Und das in ganz unterschiedlichen Bereichen und Ausprägungen. Aber es ist die Hoffnung, dass das, was man tut, dass das gelingt, dass das gut klappt, dass man Erfolg hat, dass es etwas Schönes und etwas Gutes dabei rauskommt. Und der Wunsch, Erfolg zu haben, ist ein ganz alter Wunsch. Und wir lesen auch schon in der Bibel davon. In 1. Chronik 4, Vers 10, eins der bekanntesten Gebete der Bibel, auch eins der kürzesten. Das Gebet des Jabez, und da sagt er, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Ein Wunsch, dass Gott das eigene Leben segnet. Dass man Erfolg hat, dass das Gebiet erweitert wird. Und heute ist dieser Wunsch nach Erfolg auch immer noch da. Ob er mehr oder weniger geworden ist, weiß ich nicht. Was ist für dich ein persönlicher Erfolg? In welchem Bereich ist dir Erfolg besonders wichtig? In der Familie, in deinen Finanzen, Beruf, Hobby, in deinem Ehrenamt oder dein Lieblingsverein, das er gewinnt? Was muss passieren, dass du Ende dieses Jahres, kurz vor Silvester, kurz bevor es losgeht, zu knallen, sondern überlegst, Mensch, das war ein richtig erfolgreiches Jahr. Was muss da passiert sein in diesem Jahr? Und es gibt viele Bücher, es gibt viele Artikel, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Wie wird man erfolgreich? Was ist das Geheimnis? Was gibt es für Tipps? Was gibt es für Pläne? Und George Lucas, der große Theologe oder mehr der Erfinder von Star Wars, wurde einmal gefragt, gibt es ein Erfolgsrezept? Und George Lucas, den ich schätze, hat an dieser Stelle gesagt, überwinde deine Ängste, sei immer mutig, steh früh auf. Hör nicht dauernd auf die anderen. Entschlusskraft, Träume, harte Arbeit, folge deinem Talent und mach deine Eltern stolz. Man könnte jetzt diese Liste unendlich weiterführen. Und beim Thema Erfolg ist es so, dass wir oft auf die gucken, die berühmte Persönlichkeiten sind, die in ihrem Leben schon was erreicht haben. Und zu schauen, hey, wo können die ein Vorbild sein, wo kann man was kopieren, wie haben die was gemacht? Und wir haben uns in den letzten zwei Wochen uns mit dem Leben von Mose beschäftigt. Und das ist eine ganz berühmte Person in der Bibel. Und das wollen wir heute auch fortsetzen. Und wir wollen uns einen Text anschauen, wo das Thema Anfechtung, Niederlage, Erfolg und Gottes Wirken ganz konzentriert, ganz verdichtet vorkommt. Unser Predigttext für heute steht in 4. Mose, Kapitel 20, ab Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk lagerte sich in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Das Volk Israel ist immer noch in der Wüste unterwegs. In der Wüste Zin, das ist eher so ein nördlicher Bereich in der Negev-Wüste. Und wie lange sind sie unterwegs? In dem Text heißt es im ersten Monat. Jetzt nicht eine ganz präzise Zeitangabe, aber wenn man so in den Kontext guckt, sagen manche Auslegungen, das wird so um die 40 Jahre gewesen sein, dass die schon unterwegs waren. Das steht ja auch nicht am Anfang dieser Wanderung, sondern eher im hinteren Block. Und dann sind sie unterwegs und haben in diesen 40 Jahren schon einiges durchgemacht und einige Wüstenerfahrungen gesammelt, kommt die erste schlechte Nachricht. Miriam, die Schwester von Mose, die starb und wird begraben. Sicher auch für Mose eine schwere Zeit. Nicht leicht. Doch damit nicht genug. Wir lesen weiter, wie ein Wassermangel im Lager herrscht. Das ist nichts Schönes, Wassermangel zu haben und auch nichts Schönes gerade in der Wüste. Und die Wüste ist ein Ort, wo aus meiner Sicht sich alles sehr konzentriert und fokussiert, wo wenige Dinge enorm wichtig werden. Ich bin selber knapp einen Monat durch die Negev-Wüste gewandert, freiwillig von Arad bis Elat. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, so 3 bis 4 Dinge sind völlig konzentriert und zentral in der Wüste. Und das ist zum einen Wasser, das ist Schatten, das ist Essen und das sind die eigenen Gedanken, die mit der Zeit immer lauter werden, die man irgendwie handeln muss. Und diese 3 bis 4 Punkte sind zentral, die sind lebenswichtig. Und das Wasser, das steht an der ersten Stelle. Und ich kenne die Sorge, pro Tag in der Wüste braucht man ungefähr 6 Liter pro Person zum Trinken. Man hat seinen Rucksack so mit 10, 14 Liter voll Und man weiß, welche Strecke man schaffen muss. Und man hat die Hoffnung und so auch diese Frage und diese Sorge, reicht das Wasser, um ans Ziel zu kommen? Zur nächsten Stelle, wo ich wieder Wasser bekomme. Und Wassermangel zu leiden, ist nichts Schönes. Aber dafür braucht man nicht in die Wüste zu gehen, um das zu erfahren. Welcher Mangel in deinem Leben übertragen, macht dich schnell unruhig? Wenn das fehlt, dann wirst du nervös. Was ist für dich zentral? Und wenn das verloren geht, wo fängst du an zu sagen, oh, wie kann das weitergehen? Und vielleicht befindest du dich gerade in so einem Bereich in deinem Leben, wo du enormen Mangel erleidest. Und das Volk Israel hatte diesen Mangel. Und das war nicht, dass ihnen die Marshmallows fehlten für einen Abend zum Grillen. Das kann auch ein Mangel sein, um das Feuer zu halten. Es war das Wasser. Und es fängt an, so stellen so eine Meute sich zu bilden. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und Vers 3, und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen von den Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, an diesen bösen Ort, wo man nicht sehen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken ist? Das wird mal konkret. Umso länger man in der Wüste unterwegs ist, umso mehr kommen diese Gedanken in einen hoch, dass man die Hoffnung hat auf leckere Speisen, auf leckeres Essen. Und sie stellen sich hier so die Dinge vor, die an einem Baum wachsen, die man snacken kann, die frisch sind, wie so eine Feige oder Weintrauben. Das sind vielleicht bei dir andere Dinge, von denen du träumst, wenn du in so einer Mangelerscheinung bist. Und das Volk hat Durst und es fängt an zu murren, sauer zu sein und kritisieren. Und letzte Woche ging es um dieses Thema, wie kann man gut kritisieren, das ABC der Kritik, wo am Beispiel von Jitro geguckt wurde, wie hat er das gemacht. Die haben da diese Methoden, das ABC, nicht so gut drauf gehabt. Es war eher, dass wir verdursten. Warum hast du uns hierher geführt? Aber diese Kritik kommt bei Mose und Aaron an. Sie merken, hey, sie haben ein Problem, sie haben ein Volk und sie haben kein Wasser. Andere würden sagen, optimistischer, sie haben kein Problem, sondern sie haben eine Herausforderung. Doch wie reagieren sie da drauf? Vers 6. Und da ging Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Sie fingen nicht an, sich gegenseitig zu kritisieren. Mensch Aaron, Mensch Mose, Mensch, wir hätten den Plan besser machen müssen. Das ist eine schlechte Situation, du bist schuld, nein ich, nein du. Sie fingen auch nicht an, dem Volk an dieser Stelle einen Vorwurf zu machen. Mensch, ihr hättet sparsamer sein können, duschen war einfach nicht drin in diesem Monat und jetzt habt ihr kein Wasser. Nein, sie gehen zur Stiftshütte, der Ort, wo man damals Gott am allernächsten sein konnte. Und sie schmeißen sich hin. Sie gehen mit ihren Problemen, mit ihrer Anfechtung, mit ihren Herausforderungen zu Gott. Und was ist das für ein Privileg, wenn man in so einer Situation ist, wenn man nicht allein ist, wenn man mit jemand anderes dorthin gehen kann, der auch die gleiche Situation durchmacht. Manchmal ist man alleine und wir haben hier in dieser Gemeinde auch einen Gebetsdienst. Und wenn du gerade in so einer Anfechtung bist, in so einer Sache, dann gibt es Menschen, die nach dem Gottesdienst gerne für dich beten. Und Mose und Aaron, sie gehen zu Gott. Es ist sicherlich schnell klar geworden, Wasser, das können wir nicht machen, wir brauchen Gott. Und Gott erschien ihnen. Und dann geht es weiter. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammel die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Und rede zu dem Fels vor ihren Augen und der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Was für eine Ansage. Wir wissen nicht, wie lange sie da auf dem Boden gelegen haben und gebetet haben, aber ich vermute mal nicht allzu lange. Und dann kommt diese Ansage Gottes, etwas Besonderes. Und wenn man die Bibel liest, dann denkt man manchmal, Mensch, das ist ein Highlight an das andere. Ein Boom, ein Bam, ein Wunder. Und wir lesen auch einige Kapitel davor in 2. Mose 17, wie sie das schon mal erlebt haben, wie Mose schon mal auf einen Fels draufgeschlagen hat in so einer Notsituation und Wasser rauskam. Aber diese Geschichte kann 30 bis 40 Jahre in der Vergangenheit leben. 30 Jahre, so alt bin ich und das ist sehr, sehr lange. Also es ist nicht so, dass hier eins Schlag auf Schlag kommt, ein Wunder. Ja, es geht noch länger. Es ist auch damals etwas Besonderes und es ist eine wirkliche Krise, in der Mose und Aaron sich befinden. Es ist kein Alltag. Und dann nahm Mose den Stab von dem Herrn, der von dem Herrn lag, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelte die Gemeinde vor dem Fels und er sprach zu ihnen. Und jetzt wird es spannend. Hört ihr Ungehorsam, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Fels. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Fels mit dem Stab zweimal. Hört ihr Ungehorsam, das ist nicht die netteste Anrede. Es hört sich eher genervt an, zornig an. Hier ist keine Freude, dass, hey, Gott hat zu mir gesprochen, wir werden hier nicht umkommen, er wird uns Wasser schenken. Es ist mehr dieser Vorwurf, hey, wir werden euch doch wohl Wasser aus diesem Fels klar machen können. Hier ist die Rede von wir, also von Aaron und Mose. Von Gott sagt ihr hier nichts. Es ist ein Handeln im Alleingang. Und dann schlug er zweimal auf diesen Fels. Schlug wie damals, auch in 2. Mose 17. Aber dieses Mal sollte er nicht schlagen, sondern er sollte zu ihm sprechen. Jetzt kann man überlegen, warum soll er jetzt auf einmal sprechen und damals war es schlagen. Wissen wir nicht genau. Vielleicht kann es sein, dass Sprechen das noch größere Wunder ist, als wenn man irgendwo draufhaut und wenn er jetzt viel Kraft gehabt hätte, dass da vielleicht was in Bewegung gesetzt wird. Und Sprechen ist es noch ein bisschen, vielleicht ein größeres Wunder. Und dann passiert es, da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Was für ein Bild. In dieser Wüste, aus diesem trockenen Fels, kommt auf einmal Wasser raus, ganz viel. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Mad Max, den neuesten, gesehen hat, der 5, 6 Oscars bekommen hat. Und da gibt es am Ende eine Szene, wo auch so eine Wüstenlandschaft ist, so ein Riesenfels und ein Volk, was durstig ist. Und dann kommen da Massen von Wasser und die Freude ist groß. Wer diesen Film kennt, kann sich da so reinversetzen. Dieses Bild habe ich vor Augen. Die Freude und Massen von Wasser kommen. Viel Wasser. Und hier steht sogar, die Tiere wurden getränkt, oder das Vieh hat Wasser bekommen. Es ist noch ein größeres Wunder, als Moses schon mal erlebt hatte. Damals, vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren. Was für ein Segen. Was für ein Wunder. Und nach außen sah es so aus, als wäre das so eine der Sternstunden von Mose. Das Highlight in seinem Leben. Er auf den Fels mit diesem Stab und Wasser kommen und alle sind versorgt. Was für ein Erfolg. Aber diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und jetzt kommt ein Vers, der das Leben von Mose komplett verändert hat und der enorme Auswirkungen hat. Und das ist dieser Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Und wir lesen dann weiter, beide durften das Land nicht betreten, durften nicht in das verheißene Land. Ja, so endet die Geschichte. Okay, es kommt noch ein Vers danach, aber der bringt auch nicht das Happy End. Aber ich lese ihn uns trotzdem vor. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Diese Geschichte ist eine ganz zentrale Geschichte im Leben von Mose und auch in der Bibel. Und trotzdem wird sie selten gepredigt. Ich habe noch keine Predigt dazu gehört und auch im Internet findet man kaum eine Predigt dazu. Und bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich auch langsam eine Idee bekommen, warum darüber nicht gepredigt wird. Aber nun stehe ich hier. Aber trotzdem habe ich in der Vorbereitung den Eindruck bekommen, diesen Predigttext mit euch heute zu teilen. Und mir sind in der Vorbereitung 3 Punkte wichtig geworden. Und der erste Punkt ist, der scheinbare Erfolg zeigt uns nicht zwangsläufig, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich meine, da ist noch diese Grundsatzfrage, was ist Erfolg, woran messen wir, nach welchen Maßstäben? Und es gibt ein schönes Zitat von Martin Luther King, der hat gesagt, wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen. Oder ich ergänze an den Fame, die Leute, die uns folgen, an den Veröffentlichungen, denen wir haben, wie viele zum Gottesdienst kommen, wie viele uns zum Geburtstag anrufen oder man kann diese Liste weiterführen. Und dann, jetzt kommt das Zitat, geht es weiter. von King, als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit. Scheinbarer Erfolg zeigt uns nicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und es gibt so einen Spruch, den viele kennen und so eine ganz tiefe Überzeugung ist, der Erfolg, der heiligt die Mittel. Das heißt, der Erfolg ist wichtiger, ist das Wichtigste. Es ist nicht entscheidend, welche Mittel, welchen Weg wir einschlagen. Es kommt im Endeffekt auf das Ergebnis an. Und wenn das Ergebnis gut ist, dann ist der Weg dorthin gerechtfertigt. Und diesen Spruch sehen sehr viele Menschen auch kritisch. Viele, die Werte haben und sagen, nein, der Weg ist auch entscheidend. Aber ich habe diesen Eindruck, dieser Bibeltext ist dann noch krasser unterwegs. Weil er sagt auch, wenn Gott etwas segnet, und in diesem Fall ist es eindeutig, da passiert ein Wunder, heißt es nicht, dass wir etwas richtig gemacht haben. Und das bedeutet nur, weil wir oder du oder ich oder so Erfolg im Beruf haben, heißt es nicht, dass Gott dich dahingestellt hat in diesem Beruf, wo du Erfolg hast. Vielleicht weißt du ganz genau, nein, Gott möchte mich eigentlich woanders haben. Und wenn Gott durch uns wirkt, und das ist toll, das zu erleben, heißt es nicht automatisch, dass wir etwas richtig gemacht haben. Gott ist größer und Gott gebraucht Menschen mit falschen Motiven, die komplett was anderes machen, als er sagt. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott sogar fähig ist, durch einen Esel zu wirken. Und das macht er immer noch. Mein zweiter Punkt. Gott geht es weniger um unseren Erfolg in unserem Leben oder unsere Niederlagen oder unsere Abstürze. Es geht ihn nicht, ob das, was wir machen, zum Erfolg führt. Und da auch ein Zitat von einem Theologen, wirklich jetzt ein Theologen, Fulbert Stefanski, der hat mal geschrieben, nicht alleine der Erfolg rechtfertigt, was ein Mensch tut. Es gibt Handlungen, die in sich selbst gerecht sind. Die Frage ist vielmehr, spielt Gott in unserem Leben, in unserem Handeln eine Rolle? Und ist uns seine Sicht auf unser Leben, das, was wir erleben, das, was wir tun, ist uns das wichtig? Welchen Platz hat Gott in deinem Erfolg und in deiner Krise? Und in der Krise und in der Anfechtung war für Aaron und Mose wichtig, zu Gott zu kommen, dass er da einen Platz hat. Sie gehen zur Stiftshütte, sie schmeißen sich nieder. Und dann später dieser Erfolg, diese Gotteserscheinung, diese Verheißung und dann die Kritik. Ihr habt nicht an mich geglaubt und mich nicht geheiligt. Ihr habt mir in eurem Erfolg nicht die Ehre gegeben. Ihr habt dieses Wunder, was ihr getan habt, als euer eigenes ausgegeben. Gebt Gott Raum in euren Lebensumständen. Gebt ihm die Ehre. Und mein letzter Punkt, der dritte. Gott ist souverän. Er ist am Wirken unter uns und er ist nicht auf uns angewiesen. Aber er möchte uns gebrauchen. Das möchte ich auch deutlich sagen. Davon bin ich überzeugt. Gott zieht seine Verheißung nicht zurück. Das Volk Israel ist angekommen in ihrem verheißenen Land. Und auch Mose, so lesen wir es am Ende, durfte es noch sehen, das verheißene Land. Und wissen, dass sein Volk dorthin kommt. Gott ist souverän, er ist treu und er ist bei dir in deinen Krisen und deinen Erfolgen. Amen.